1. Hörbar Rust.
Jesse Belvin scheint ein kleines Problem mit den Frauen zu haben. Er sagt nämlich, ja, jede Frau hat zwei Gesichter und wenn sie dich erstmal hat, dann ha, gute Nacht, Marie. Ich sage hallo, herzlich willkommen zu den nächsten zwei Stunden Hörbar. Wer mein Gast ist, erfahren Sie gleich. Der Song heißt Blues in the Night. Ja, Jesse Belvin und Blues in the Night. Herzlich willkommen nochmal zur Hörbar Rust, immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. Das hier ist mein Gast heute.
Hörbar Rust. Heute mit
Andreas Marquardt, 58, ehemaliger Zuhälter und Kampfsport-Champion. Der Steppke wächst in Berlin-Neukölln heran, wo er mit Mutter, Oma und Opa unter einem Dach wohnt. Früh entwickelt der Junge eine fast manische Leidenschaft für Kampfsport und gehört 15 Jahre lang zur Weltspitze. Als junger Mann knüpft Andreas Marquardt Kontakte zum Rotlichtmilieu, erlernt die Mechanismen und wird schnell zu einem gefürchteten und brutalen Zuhälter. 1994 landet er im Knast, wo er mit einem Therapeuten zum ersten Mal über seinen jahrelangen Missbrauch durch die eigene Mutter spricht. Daraus entsteht das Buch Härte, das just verfilmt wurde. Inzwischen scheint Andreas Marquardt geläutert. Er unterrichtet Jugendliche in Selbstverteidigung und setzt sich gezielt für Kinder ein. Heute ist Andreas Marquardt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Herr Marquardt, herzlich willkommen nochmal.
Einen schönen guten Tag.
Ich bin selbst gespannt, wie die Sendung wird. Das habe ich Ihnen im Vorfeld auch schon gesagt. Sie entstand jedenfalls durch einen lustigen Zufall. Vor ungefähr 2 Monaten bin ich mit meinem Hund rausgegangen. Und, also das mache ich häufiger, aber an diesem Tag nun stieß ich auf ein Team vom RBB, Kameraleute und einen Schauspieler. Und ich dachte, Mensch, Hanno Koffler, was macht denn der hier, was dreht denn der hier? Und einer der Kameramänner grüßte, wir kamen ins Gespräch. Und dann sagte Hanno, wir verfilmen das Leben von Andreas Marquardt. Das wäre übrigens auch mal ein guter Gast für deine Sendung. Und ich habe gesagt, Andreas Marquardt, also Sven Marquardt, ja, Andreas Marquardt, nie gehört. Dann sagt er, nee, echt nicht. Und er trug so 70er-Jahre-Klamotten und da stand irgend so ein 70er-Jahre-Schlitten, so ein alter Benz, so ein toller, so eine Schleuder, CO2-Schleuder. Ich war also sozusagen mitten im Szenenbild. Und dann sagte er, na, das ist wirklich ein ganz interessanter Mann. Das war eine Kiezgröße hier in Berlin und was der so alles erlebt hat. Und er hat auch ein Buch geschrieben, lad den doch mal ein, der kann auch gut erzählen. Rosa von Braunheim lässt diesen Film drehen. Der ist jetzt, glaube ich, schon fertig gedreht, ne?
Der ist fertig gedreht, ja, seit ungefähr August.
Und, ja, kommt hin. Und der soll, wenn alles klappt, auf der Berlinale laufen.
Wir hoffen, und Rosa hofft und ich hoffe und auch Marion hofft, meine Lebenspartnerin, dass dieser Film praktisch bei der Berlinale 2015 hier in den Kinos läuft, ja, beziehungsweise vorgestellt wird.
Dieser Film basiert im Wesentlichen auf dem Buch, das Sie zusammen mit einem Therapeuten geschrieben haben, mit Herrn Lemke, Härte. Das ist sozusagen Ihre Biografie. Das habe ich mir natürlich gleich zuschicken lassen, als uns klar wurde, wir werden Sie als Gast einladen, mal gucken. Und habe jetzt zeitnah zu dieser Sendung das Buch gelesen und war tatsächlich auch hin und her gerissen. Also war erschüttert und ergriffen, war wahnsinnig sauer auf Sie zwischendurch, wahnsinnig wütend und bin erleichtert, dass ich nicht ganz so neutral sein muss zwischendurch. Ich kann auch weiterhin wütend sein und Ihnen eine Frage stellen und Sie können darauf so oder so antworten. Natürlich hat mich auch ergriffen, was Ihnen passiert ist, Ihre Lebensgeschichte. Und ich hoffe, dass ich das zur Zufriedenheit der meisten Zuhörer hinkriege, das so ein bisschen zu navigieren, ohne irgendetwas zu hoch zu hängen oder irgendetwas zu klein zu reden. Sie müssen mir da mal ein bisschen helfen, ja?
Das ist kein Problem. Ich kann sagen, dass ich wirklich jede Frage beantworten werde und ich kann und möchte kommen. Mhm.
Na, es geht einfach darum, um so eine Schuldzuweisung. Es sind ja sozusagen 2 Ebenen, die Ihr Leben durchziehen. Die eine Ebene ist das, was Sie ganz klar auf dem Kerbholz haben, was Sie sich auch ganz klar selbst zuschreiben und wo Sie auch wissen, da gibt es in dem Sinne, ja, da waren Sie jemand, der anderen Menschen Leid, Schmerz, einiges zugefügt hat. So, das wird immer wieder auf Sie zukommen. Da gibt es in dem Sinne ja auch kein Konto, das man so auf Null setzen kann. Die 2. Ebene, auf der das Ganze läuft, ist Ihr eigenes Schicksal. Das, was Ihnen als Kind widerfahren ist, was wir auch aufgreifen werden. Sicherlich nicht so detailliert, das ist bis ins Letzte. Das kann dann jeder selbst nachlesen im Buch. Das, was zwischen Ihrer Mutter und Ihnen geschah. Also eine eher ungewöhnliche Missbrauchs, ein ungewöhnlicher Missbrauchsfall. 10% aller Missbrauchsfälle, so wird geschätzt, laut einer Studie, findet in der Konstellation Frau zu Sohn statt. Ne? Ja. Gut, Sie sind bereit?
Bin bereit, kein Problem.
Fangen wir doch erstmal, ich habe zu viel geredet jetzt, aber sehen Sie, ich mache schon die ersten Fehler. Fangen wir doch erstmal an mit einem Lied, das chronologisch ganz nach hinten gehört, das Ihnen aber, glaube ich, Mut macht und so eine Art Platzhalter ist für eine. Erzählen Sie selbst. You Rock My World, Michael Jackson.
Tja, das ist ein Lied, wie sagt man so schön, was mich mehrere Jahre begleitet hat. Und ich finde einfach den Sänger faszinierend. Und da kommen immer wieder Situationen in meinem Kopf hoch, die mich bewegen, weiterzumachen. Also im Grunde genommen nicht aufzugeben, nicht den Kopf hängen zu lassen, Schüler zu unterrichten, Kinder von der Straße zu holen und einfach das Leben einfach, sagen wir mal, genießen, solange es geht, weil man weiß nie, wann es vorbei ist.
Sie haben uns zu ihren Liedern so kurze Stichworte geschickt und in dem Fall, bei diesem Lied, steht da auch noch nie wieder Knast, nie, nie wieder. Also dieses Lied steht offenbar auch für diese Läuterung und diesen festen Vorsatz, auf der richtigen Seite zu bleiben.
Das Lied habe ich gehört 2003, wo ich entlassen wurde. Und ich habe schon im Knast eine jahrelange Therapie angefangen. Mhm. Und die mache ich bis heute noch, ja, bloß in größeren Abständen. Und ich habe mir geschworen, nie wieder werde ich rückfällig, nie wieder werde ich kriminell. Egal, was mir geboten wird, egal, was das ist, das gibt es nicht mehr. Ich habe wirklich einen Schlussstrich gezogen. Mhm. Und da ich sehr, sagen wir mal, sehr stark bin vom Kopf her, wenn ich mich für was entscheide, ziehe ich es durch bis zum bitteren Ende. Entweder ich falle um oder ich laufe weiter. Ich habe gesagt, nie wieder Knast, das habe ich bis heute gehalten. Und das wird auch weiter so bleiben, egal was passiert.
Ja, Michael Jackson, You Rock My World. Zu Gast ist heute Andreas Marquardt. Ich habe die Aufgabe, Sie zwischendurch immer wieder vorzustellen, wie ich einen Popsänger immer wieder vorstellen würde. Und jetzt können wir uns darauf einigen, ob es für Sie in Ordnung ist, dass ich immer wieder sage, ehemalige Zuhältergröße in Berlin, das ist, damit man Sie einordnen kann. Kampfsport, Champion, das ist auch das, was Sie heute machen. Sie führen mit Ihrer Frau Marion, um das Happy End schon mal vorwegzunehmen, eine Schule seit vielen Jahren in Neukölln. Sie unterrichten Kinder und Jugendliche in Selbstverteidigung. Abgesehen davon, dass Sie sich tatsächlich zur Karma-Hygiene, zur Karma-Pflege, zur Aufbesserung des Karma-Kontos tatsächlich auch sehr viel einsetzen in Benefizbereichen gegen den Missbrauch von Kindern. 150 Kinder unterrichten Sie, haben Sie gerade mit so leuchtenden Augen gesagt, ab 3 Jahren. Das ist jetzt ja nicht ungewöhnlich, dass jemand eine Sportschule führt. Was machen Sie denn anders?
Tja, da ich ja nun ein Kind bin, was selbst Brutalität und Härte erfahren habe, deswegen auch das Buch Härte, bin ich natürlich sehr sensibilisiert, was Kinderaugen oder was Kinder angeht. Und ich merke, wenn Kinder irgendwie traurig sind oder Frust haben, und dann spreche ich mit dem Kind. Also ich bin, sagen wir mal so, wie man sagt, der nette Onkel, aber gleichzeitig auch der Meister, der Lehrer. Mhm. Ja, und die Kinder haben sehr viel Vertrauen zu mir. Und wenn man dann mit den Kindern arbeitet, und man sieht, wie so das Feedback kommt, die leuchtenden Kinderaugen. Es gibt nichts Schöneres, weil Kinder sind rein, die sind fein. Die sind noch nicht so verschlagen oder brutal, sondern die werden dazu gemacht. Ja. Ein Krimineller wird ja zum Beispiel nicht geboren, der wird gemacht für unsere Gesellschaft. Das fängt leider schon in der Kindheit an, also zu Hause, in der Familie und geht dann immer weiter. Ja. Mhm. Und das ist einfach mal so. Und wenn wir einfach ein bisschen gucken, was rechts und links passiert mit den Kindern, die Kinder sind ja mal unsere Zukunft und die sollen unsere Gesellschaft leiten. Da müssen wir was tun, wir Erwachsenen. Und nicht nur Blabla machen, wie viele Politiker, sondern wirklich auch eingreifen und was machen. Und wenn wir nur ein Kind, sagen wir mal, vor irgendwas schützen können, dann haben wir doch schon viel gewonnen.
Ist es Ihnen denn schon mal passiert, dass Sie durch den Blick eines Kindes gesehen haben, gut, blaue Flecken sind ganz offensichtlich, beim Duschen, beim Umziehen oder so, dann wird man vielleicht drauf hingewiesen. Aber auf sowas achten ja auch Eltern wiederum und schicken das Kind dann nicht zum Sport. Aber ist es Ihnen schon passiert, dass Sie erkennen konnten, dass ein Kind zu Hause drangsaliert wurde, vielleicht ähnlich wie Sie oder es muss jetzt gar nicht um sexuellen Missbrauch gehen, aber konnten Sie da schon mal helfen, eingreifen?
Ja, auf jeden Fall. Es ist mehrere Jahre her und ich habe gemerkt, dass ein Junge immer blau fleckernd und er wurde immer verschlossener. Wo er anfing bei mir, war er ein bisschen motivierter, also lebhafter. Und dann habe ich ihn einfach mal gefragt und der hat immer so nach unten gedruckst und nie was gesagt. Dann kam er, red mal mit deinen Eltern. Dann habe ich die Eltern hinbestellt ins Sportcenter und habe gesagt, was ist denn da los? Ist bei Ihnen irgendwann ein Problem oder so in der Familie? Weil Ihr Sohn, ja, der Peter, der ist immer ein bisschen so schüchtern und kriegt immer blaue Flecke und am Hals und an der Oberarme und auch die Beine. Und dann haben die gesagt, nein, ich sage, es kann nicht sein, dass da vielleicht ein bisschen mehr Härte von ihrer Seite auskommt. Dann sind sie, nein, auf keinen Fall. Und dann haben wir rausgekriegt, so mit mehreren Gesprächen oder mehreren Stunden, wir haben uns da wirklich Zeit gelassen, dass der größere Bruder den Kleinen immer, sag mal, gequält hat, ja, seine Kraft gezeigt hat, das Essen wollte von ihm und jetzt wollte der Kleine das nicht geben, aber dann hat er den geschlagen, hat er den gewürgt, hat in eine Ecke getreten und all so eine Sachen. Und dann haben wir natürlich mal mit dem größeren Bruder ein intensiveres Gespräch geführt, erst die Eltern, dann ich nochmal. Und sie da mit einer, sagen wir mal, mit einer guten vielleicht Einstellung des Bruders hatte geklappt, dass das dann nachließ. Und wunderbar.
Ist ja auch interessant, dass Sie die blauen Flecken entdecken mussten und nicht die Eltern, ne?
Tja, sehr komisch, aber das ist nun mal so. Mhm. Ja, weil ich bin, wie gesagt, sehr sensibilisiert und ich merke, wenn da irgendwas ist. Mhm. Ja, und da wir auch mal mit kurzen Jacken trainieren oder rausgehen im Park und in der Sonne trainieren, da sieht man natürlich auch blaue Flecke, ne? Wenn dann die Karatejacke weg ist und man trainiert vielleicht nur mit einem kleinen Unterhemd, dann sieht man das. Mhm. Mhm.
Aber da sind ja, wie Sie auch in dem Buch schreiben und wie Sie auch am eigenen Leib erfahren haben, im wahrsten Sinne des Wortes, da sind ja Täter, in dem Fall dann größere Brüder oder Familienangehörige oder wer auch immer, sehr, sehr trainiert darin, sowas dann zu verstecken oder dass es gar nicht erst zu solchen Spuren kommt oder die Kinder dann eben auch vom Sport fernzuhalten. Wir steigen jetzt gleich in der nächsten halben Stunde ein in Ihr spezielles Leben, diesen ganzen verschiedenen Facetten. Jetzt erstmal hören wir The Archies. Ein Lied von 1970, also in Ihr Leben ist es 1970 gekommen. Sugar Sugar heißt es. Und wofür steht es?
Das ist ein Lied, da habe ich meine erste deutsche Meisterschaft gewonnen und da war mein Großvater dabei, der hat sich natürlich sehr gefreut.
Kontaktkarate?
Kontakt ist Vollkontaktkarate.
Vollkontakt, was unterscheidet denn Vollkontaktkarate von normalem Karate?
Normales Karate wird praktisch kurz vom Körper abgestoppt, die Tritte oder die Schläge. Ah, okay. Ja. Und Vollkontaktkarate ist also so, dass die Faust richtig auf den Körper auftrifft, nicht ins Gesicht, aber auf den Körper. Und der Fuß darf praktisch gezogen oder geschlagen oder getreten werden, auch mit voller Kraft zum Körper. Ja, das geht. Es ist ziemlich hart, ist aber sehr realistisch, weil wenn Sie sich vorstellen, dass wenn man Karate macht zum Beispiel, nur immer in der Luft schlägt, dann wissen Sie ja nie, können Sie sich wehren, wenn es drauf ankommt oder nicht, oder haben Sie wirklich die Konsequenz denn durchzuziehen, um sich zu wehren und nicht, dass Sie auf immer die Faust vom Gesicht oder vom Körper zurückziehen. Also nützt Ihnen Karate zur Selbstverteidigung dann gar nichts, sondern ist einfach nur ein Fake sozusagen. Ne? Und was ich gelernt habe, das ist also praktisch durchzuziehen, ne? Nicht zu stoppen.
Und dieses Lied, sagen Sie nochmal, ich habe Sie nämlich gerade gestoppt, steht für die erste gewonnene Meisterschaft.
Die erste deutsche Vollkontakt-Karate-Meisterschaft 1970 hier in Deutschland. Und da war mein Großvater dabei und der war sehr stolz auf mich. Und da habe ich auch meinen damaligen Lehrer kennengelernt, Herrn Aichi Yamada aus Japan.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist Andreas Marquardt. Über den und dessen Leben hat Rosa von Praunheim gerade einen Film gedreht, der hoffentlich auf der Berlinale laufen wird. Er ist eine ehemalige Berliner Kiezgröße, ein ehemaliger Zuhälter, bewegtes Leben, jetzt geläutert, leitet eine Sportschule in Neukölln. Und ja, wenn Sie dranbleiben, erfahren Sie mehr über sein Leben. Ich habe Ihnen als Einstimmung erstmal Scott Matthews mitgebracht mit Elusive. Radio 1, die Hörbar Rust, das war eben Scott Matthews mit Elusive. Wenn Sie von Anfang an dabei sind, wissen Sie, wir haben uns ein bisschen warm gequatscht in der ersten halben Stunde, was auch durchaus Sinn der Sache war, denn mein Gast, Sie, Herr Marquardt, haben mir auch gesagt, das ist für Sie nach wie vor, Sie haben 2007 das Buch geschrieben, das heißt, diese Geschichte ist jetzt auch schon 7 Jahre lang gedruckt. Sie werden seitdem eingeladen, immer wieder, halten Vorträge, fahren in den Knast, halten da Vorlesungen und so weiter. Und trotzdem, vielleicht sagen Sie es nochmal mit Ihren eigenen Worten, wie es Sie immer wieder anstrengend und durcheinander bringt.
Naja, das ist so bei mir, dass ich immer noch bis heute ein Datum, bis jetzt eine Sekunde mein eigenes Buch nicht lesen kann. Deswegen kommt immer Herr Lemke mit dem ich das Buch zusammen geschrieben habe, mein Therapeut, bis heute noch. Und er liest, aber das Kuriose ist, ich kann über jeden, über jede Sache sprechen, egal vor wem, ja, das kann ich. Aber ein Buch lesen geht nicht. Mhm. Ich lese eine Seite und dann kriege ich wässerliche Augen, Stimme versagt, Schluss aus. Ja, das ist einfach so. Das ist immer noch zu nah bei mir dran. Das ist wie ein Spiegel, den ich vorher halten kriege. Und immer, wenn ich zum Beispiel irgendwo eingeladen werde oder so, kann ich auch eine Nacht vorher nicht schlafen. Ich muss Beruhigungstabletten auf pflanzlicher Basis nehmen.
Sie haben gesagt, Sie haben auch letzte Nacht nicht geschlafen. Ich und Sie haben gesagt, ich werde auch nächste Nacht nicht schlafen.
Richtig, so, das kenne ich schon.
Wirkt das nach? Ja,
ja, so. Ja, das wirkt nach. Aber egal, wie man spricht, das ist einfach so, weil ich hole Thema ja immer wieder hoch. Ja, und das ist vielleicht für mich auch eine Art wieder von einer Therapie. Das kann man nicht sagen, das ist so ein Mittelding. Also viele sagen ja. Ich selbst denke jetzt schon langsam auch schon dran, vor ein paar mehreren Jahren, wo mir gesagt wurde, war das nicht so, aber jetzt denke ich schon dran. Mhm. Und einen Tag vorher kann ich nicht schlafen, da muss ich Beruhigungstabletten nehmen, ja, dann gucke ich mir Fernsehen an oder je nachdem. Oder auch dann praktisch die Nacht danach. Also heute Nacht werde ich auch nicht richtig schlafen können, das weiß ich schon. Das geht jetzt seitdem ich also Lesungen mache und Vorträge halte, ist das so. Und deswegen weiß ich das. Das ist aber kein Problem. Ich nehme okay. diese Sache auf mich.
Mhm. Sie wurden 1956 in Berlin-Neukölln geboren. Der Vater verließ die Familie relativ früh. Er heiratete ihre Mutter zwar, weil man das so machte, aber ein Wunschkind waren sie nicht, schreiben sie auch. Und sie lebten fortan mit ihrer Mutter und den Großeltern in einer Wohnung in Neukölln.
Richtig.
Mit 6, so beginnt auch das Buch, drangsalierte ihr Vater sie mal wieder. Die Male davor, da konnten sie sich teilweise unter Umständen gar nicht daran erinnern. Sie führen auch ein Beispiel auf. Ihre Mutter war beim Einkaufen und sie waren noch ein Baby und er hätte sie mit Wasser bespritzt und im Winter auf den Balkon.
Ja, er hat mich ausgezogen. Meine Mutter musste kurz mal runter was kaufen und war im Dezember. Jedenfalls wurde mir so später so erzählt. Da hat er mich ausgezogen, weil er hasste Jungen. Er fand Mädchen immer gut, abgöttig. Und war ich aber da, ich war ein Junge. Und hat er mich ausgezogen, hat mich nackt auf den Balkon gefahren mit dem Kinderwagen und hat mich mit Wasser übergossen. Und wo meine Mutter kam, stand ich weiß jetzt nicht wie lange, sie sagte ungefähr Zeitwert und der Opa sagte das auch, oder Großvater, vielleicht so 10 Minuten auf dem Balkon, total nackt und nass. Und ich sollte sterben. Und ich hatte eine sehr schwere Lungenentzündung gekriegt. Und aber der kleine Andy war im Krankenhaus, fast 5 Monate wurde
das
mir
sind Sie, der kleine Andy.
Genau, das bin ich, jawohl.
Fällt es Ihnen leichter, über Ihr Leben zu sprechen in der dritten Person?
Nö, eigentlich nicht. Normal. Mhm. Also ich wurde praktisch im Grunde genommen eingeliefert ins Krankenhaus und habe mich aber zurückgekämpft ins Leben. Ja? Mhm. Also Andy war stark, sozusagen. Ich war stark. Mhm. Irgendwie so.
Mit 6 noch nicht stark genug, denn die Geschichte, die ich gerade eben begonnen habe, die Sie uns jetzt vielleicht kurz zusammenfassen. Was war das?
Ja, da kam man wieder mal zu einem Besuch zu uns, um so früher, so heute man sagt man, Alimente zu zahlen. Und dann hat er mich so rangeholt, so, komm mal her hier. Und dann bin ich gesagt, ja, Tag Vati. Und hat er gesagt, ich habe gehört, du bist ein starker Junge jetzt geworden. Ja, aha. Hat er einfach so gesagt. Er hat gesagt, gib mir mal die Hand. Da habe ich ihm die Hand so hingehalten. Und da hat er die Hand genommen und hat gesagt, wir mal gucken jetzt, wie stark du bist. Und Mutter war in der Küche. Und da hat er mir auf einmal angefangen, meine Hand ganz doll zu drücken. Und immer mehr, immer mehr. Also ich habe gedacht, meine Hand ist im Schraubstock. Ich habe geschrien, ich habe Vati, das tut weh, lass los. Und hat dann so hämisch gegrinst. Ich werde das Grinsen in meinem Leben nicht vergessen, wie er über mich stand. Das ist einfach in meinem Körper eingemeißelt, in meinem Gehirn. Und hat er gesagt, na, was machst du denn jetzt? Und hat weiter zugedrückt. Und ich habe wirklich meine Knochen schon knacken gehört. Das hat richtig ganz laut, ja, also immer, die sind alle gebrochen gewesen, in sich verdreht. Und bis dann meine Mutter kam und kam rein, ich hatte sie gehört, schreien. Ich habe gesagt, Vati, lass los, hatten sie am Oberschenkel, ein bisschen vor Schmerzen. Und dann hat sie ihn einfach zurückgerissen. Und ich konnte mich dann wegreißen und habe bitterlich gewimmert, bin ins andere Zimmer gegangen, habe mich unter den Schrank gesetzt da, unter der Kommode und habe meine rechte Hand gehalten. Die war total kaputt, die war verdreht. Alle Knochen waren kaputt. Mhm. Das heißt, mein Vater wollte mich zum Krüppel machen. Eindeutig. Und da habe ich mir geschworen, so klein wie ich war, mit 6 Jahren, nie wieder tut mir jemand körperlich weh. Nie wieder in meinem Leben. Du musst irgendwas machen, um stark zu werden. Und das habe ich geschafft bis heute.
Ihr Opa war ein ganz guter Kompagnon, um sich die richtige Sportart zu suchen. Sie haben erst mit dem Boxen, glaube ich, aber das war ihnen viel zu läppisch. Dann ging es, glaube ich, zum Judo und dann sind sie beim Karate gelandet. Da haben Sie gemerkt, da geht es richtig zur Sache.
Richtig. Also erst habe ich angefangen, 1-2 Jahre Judo zu machen. Dann habe ich gemerkt, dass mein Trainer so nach dem Training immer ein bisschen so Bewegung machte mit dem Arm, mit dem Bein. Und das fand ich natürlich ganz gut. Da habe ich meinen Großvater davon erzählt. Er hat gesagt, er sollte ihn nochmal fragen, ob er mir das beibringen könnte. Und dann haben die beide gesprochen. Und er sagt, ja. Und dann fand ich natürlich noch interessanter. Ne? Beim Karate kann man einen Partner wegtreten, ja, wegschlagen sozusagen. Also sich vom Hals halten auf anderthalb Meter Entfernung. Das war besser wie im Judo. Und das habe ich dann immer weitergemacht. War also noch interessanter für mich.
Fünfmal pro Woche haben Sie das gemacht?
Sechsmal pro Woche. Ja.
Es gibt eine Stelle in dem Buch, da beschreiben Sie, wie Sie mit einem Freund oder Bekannten, das Wort Freund taucht selten auf, deswegen nenne ich ihn mal lieber einen Bekannten. Damals, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt Sie waren. Sie sind in zu diesem hohen Gebäude gefahren, 29 Stockwerke.
Da war ich 14.
14. Sie sind auf den Händen ins Erdgeschoss gegangen.
Auf der Faust. Also auf der Faust, und zwar vom 27. Stockwerk runter. Ja, mit den ganzen Treppen runtergegangen. Ich habe mir hinten nur die Füße festgehalten, die Beine nach oben, damit ich nicht wegkippe. Und bin ich runtergegangen. Hat ungefähr gedauert so, ich sage mal, 15 bis 20 Minuten. Und danach habe ich es geschafft. Habe meine Hände angeguckt, war voller Freude. Die waren natürlich, die ganze Haut war weg. Es hat geblutet ohne Ende, hat richtig getrippt. Aber ja, und da habe ich gesagt, wunderbar. Und mein damaliger Judo-Partner war Robert. Der hat gesagt, Andi, wenn du das geschafft hast, schaffst du alles in deinem Leben. Wahnsinn.
Bis jetzt hat er recht behalten, egal in welche Richtung es jeweils ging. Also,
ja, bis jetzt hat er recht behalten.
So, ich gucke jetzt hier mal auf, ach, was kommt denn da? Herr Marquardt, womit konfrontieren Sie mich denn hier? Das ist ja seelische Grausamkeit. Trödler Abraham, ich erinnere mich an mein eigenes Leben. Irgendwo ist das, glaube ich, durch meine Kindheit geflossen, dieses Lied. Oh ja, da muss ich 5 gewesen sein. Wolfgang Hofen hieß der Mann.
Mhm.
Gibt es dazu, ich weiß immer nicht, gibt es dazu eine Geschichte oder wollen Sie es einfach?
Eine Geschichte gibt es so. Ich bin also 1971, bin ich aus dem Elternhaus, damals, wo ich gewohnt habe, ausgezogen. Leider nicht weit genug, dass meine Mutter also nicht mehr so mich erreichen konnte, sondern nur in die 4. Etage. Aber das hat mir schon geholfen. Mhm. Ich musste einfach raus da.
Das erklären wir gleich, warum Sie da raus mussten. Trödler Abraham.
Hey Leute, kauft beim Trödler Abraham.
Das heißt ja immer, es gibt keine schlechte Musik, es gibt halt unterschiedliche Geschmäcker. Und das hier ist wirklich so ein Step Back in Time. Trödler Abraham, Wolfgang Hofen. Und ich werde mich auch hüten, die musikalische Biografie, die Sie mitgebracht haben, ich will mich darüber gar nicht erheben. Aber Sie haben diese ganzen Songs, Sie haben die ganzen Texte noch im Kopf, ne?
Ja, alle. Ich kann jedes Lied, weil ich ihn ja gesagt habe, kann ich mitsingen, komplett. Vielleicht nicht mit der richtigen Stimme, aber ich kann alles sagen. Alles mitsingen ist utopisch eigentlich.
Wir gehen zurück nach Neukölln, wir gehen zurück in die Wohnung, in der Sie mit Ihren Großeltern und Ihrer Mutter gelebt haben. Der Leser Ihres Buches, Härte, erschienen bei Ullstein, wird so ein bisschen aufs Glatteis geführt, beziehungsweise bleibt er so ein bisschen im Unklaren. Sie erzählen aus Ihrer Kindheit und Jugend und man erfährt, dass Ihre Mutter sowas wird wie so ein Feindbild. Sie sind ganz schnell gereizt, sie sind ganz schnell genervt, sie wollen nichts mit ihr zu tun haben. Sie ziehen sehr früh aus in diese Einzimmerwohnung im 4. Stock innerhalb des Hauses. Und ich habe mir an die Seite immer nur geschrieben, warum und wieso, und dachte, so ist das so dieser typische pubertäre Trotz oder Zorn, den man haben kann als Mädchen oder Junge. Und erst so im letzten Viertel oder Fünftel des Buches lüften sie dieses Geheimnis. Wir drehen es jetzt mal um. Wir ziehen es jetzt mal nach vorne, auch um den Hörer teilhaben zu lassen, damit er vielleicht auch besser versteht. Sie sind seit Ihrem 6. oder 7. Lebensjahr von Ihrer Mutter sexuell missbraucht worden.
Das ist richtig, seit dem 7. Lebensjahr, bis im Alter von 14.
Das ist ein wichtiges Kapitel in Ihrem Leben. Es geht jetzt nicht so weit, dass man sagt, ja, okay, damit kann man dann auch alles entschuldigen. Das tun Sie auch nicht, ja, das möchte ich auch gleich voranschicken. Und wir müssen auch zusehen, dass wir, auf welche Art und Weise wir über diesen Missbrauch sprechen, ohne da jetzt zu voyeuristisch zu sein oder zu indiskret. Fangen Sie doch mal an.
Ja, meine Mutter hat mich im Alter von 7 Jahren praktisch immer öfter gestreichelt, hat gesagt, ja, das ist alles schön für dich. Und ich meine, ein kleines Kind weiß ja nicht, was nun richtig ist, erstmal was falsch ist. Auf jeden Fall waren die Streicheleinheiten für mich sehr angenehm. Ich habe mich darin gesühlt, dass sie mich immer angefasst hat, gewaschen hat. Und ja, dann hat sie mir auch erklärt, so was bestimmte Teile da sind beim Mann, was damit später passiert. Und das ging dann immer so weit im Grunde genommen, dass sie mich immer mehr gefordert hat.
Also Sie haben dann auch, so beschreiben Sie es auch in dem Buch, also man kann gleich sagen, die ganz harten, also die richtig harten und teilweise auch pornografischen Parts sind dann doch der Zensur zum Opfer gefallen, beziehungsweise sind die rausgestrichen worden. Nichtsdestotrotz geht es in dem Buch dann doch auch ob dieser realistischen Darstellung ziemlich zur Sache. Man kämpft sich so ein bisschen durch, man möchte es nicht lesen, man möchte einfach nicht, dass es irgendjemandem passiert, egal ob Mädchen oder Junge. Und doch ist es ja interessanterweise so, wie Sie schon sagen, Sie hatten nicht das Gefühl, dass Ihnen Unrecht passiert, denn es wurde ja auch immer mit diesen Liebkosungen, es gab ja dieses Paket der Aufmerksamkeit, der Liebkosung. Es ist auch nicht so gewesen, dass Ihre Mutter ansonsten kalt zu Ihnen war und, nee, nee. Und in diesen Momenten dann Sie sich sozusagen Ihre Liebe holen konnten, sondern für Sie war das ja Normalität.
Normal. Richtig, ne?
Für Sie war als Junge. Das war ganz klar. Interessant auch, gut, es war jetzt eine andere Zeit, aber Ihre Großeltern, zu denen hatten Sie ja auch einen sehr, sehr guten Draht, Sie jetzt als Junge. Meinen Sie nicht, dass die was geahnt haben? Weil natürlich ist es so, mit einem Jungen, die Mutter und der Junge in einem Bett, ab einem bestimmten Alter wird es ja schon ein bisschen komisch, oder?
Ja, komisch schon, aber ich glaube nicht, dass die was geahnt hätten. Also ich glaube, Opa, wenn er das gewusst hätte oder so, dann wäre er zwischengegangen oder hätte schon mal die Macht. Also ich glaube es nicht.
Aber er hat doch auch zum Beispiel sehr schnell Sie unterstützt darin, diese eigene Wohnung zu bekommen. Raus, der Junge muss raus.
Ja, weil er gemerkt hat, dass ich mit meiner Mutter am Frühstückstisch oder am Abendtisch nicht mehr klarkam im Alter so 14, 15. Ich wollte dir da nicht mehr. Ich habe mich auch verbal sehr gut gewehrt in irgendeine Zeit, ja. Und das hat er gemerkt. Und da wollte er mich einfach unterstützen. Er merkte, irgendwas ist dann in Ordnung. Also das Verhältnis stimmt nicht. Warum, wusste er nicht. Und wir hatten noch eine große Wohnung mit einem sehr großen Flur, also fast 7, 8, 9 Meter Flur. Und meine Großeltern haben woanders geschlafen, ja, im anderen Schlafzimmer. Und da waren ja schon 3 Zimmer dazwischen. Also die hätten nichts gemerkt, wirklich nicht. Mhm. Und ich durfte auch nichts sagen. Ich durfte gar nichts sagen. Meine Mutter hat ja mir verboten, das zu sagen. Die sagt, dann steckt sie mich sofort ins Heim. Und wem glaubt man mehr? Die missratenen Jungen oder einer Mutter?
Dieses, sonst kommst du ins Heim, das war ja erst das Druckmittel der letzten Zeit.
Richtig.
In der Zeit davor waren sie ja auch süßer Geheimnisträger. Ne, auch das ist ja sozusagen das immer wieder Schwierige an Missbrauchsgeschichten, egal in welche Richtung sie gehen, dass ein Kind sich geschmeichelt fühlt, ob der Aufmerksamkeit, ob der Zuwendung. Nun muss man auch vielleicht in dem Fall sagen, aber das kann ich jetzt nur als, ich bin ja keine Psychologin, es kann auch sein, dass das, was ich jetzt sage, falsch ist oder unreflektiert. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass der umgekehrte Fall, also sprich, wenn ein Mädchen missbraucht wird, hat das ja auch oft in irgendeiner Weise mit einem körperlichen Eindringen zu tun, sprich dann auch mit Schmerz. Ne? Mhm. Also das ist dann auch vielleicht nochmal eine andere Art von Leidensdruck, von körperlichem Leidensdruck. Denn trotzdem möchte ich natürlich nicht sagen, dass Sie das Glück hatten, in Anführungsstrichen, es anders erfahren zu haben. Für Sie war es eine Zeit lang auch Genuss und es war schön, es war Aufmerksamkeit, bis dann halt irgendwann Sie in dieses Alter kamen, wo Sie instinktiv spürten, irgendwas stimmt hier nicht.
Das ist richtig.
Wie alt waren Sie ungefähr, als Sie merkten, das kann doch, das ist hier ist doch irgendwas falsch?
Ungefähr 11. Circa 11 Jahre alt.
Als 10-jähriger Junge waren Sie ja schon, im Grunde hat Ihre Mutter Sie ja schon zu einem Liebhaber ausgebildet. Sie hat sich ja auch eigentlich benommen wie eine Trainerin.
Richtig. Sie hat immer gesagt, sie ist unser großes Geheimnis und ich werde mal viel, viel besser sein als der Papa in jeder Hinsicht. Ja, Papa ist ein Versager, ein Nichtskönner. Und hat sie gesagt, sie will mir praktisch diese Schmach ersparen und sie hilft mir, dass ich also praktisch auch später bei den Mädels, bei den Frauen gut ankomme und du wirst sehen, du profitierst nur davon, ist alles nur schön und lass dich einfach fallen, lass dich gehen, Andreas, helf dir selbst und alle so eine Sachen. Sie war sehr raffiniert, extrem raffiniert. Ich habe ihr natürlich auch die ersten Jahre geglaubt, das war ja auch schön für mich. Das war ja schön für mich, diese Sachen zu machen mit meiner Mutter. Ja? Das ist ja nicht so, dass ich gleich sage, das war alten Mist, sondern es war einfach schön, das habe ich genossen.
Das ist ja auch, glaube ich, das Schwierige gewesen, später für die Aufarbeitung. Was nicht heißt, dass jeder, der sowas erlebt, den Lebensweg gehen muss, den sie gegangen sind. Das ist sicherlich nochmal extrem gewesen. Aber dass sie erstmal externe Hilfe brauchten von einem Therapeuten, der ihnen klar macht, dieses Schönfinden, dieses Genießen, das kann ihnen kein Mensch vorwerfen und am wenigsten sie selbst, weil sie damals einfach gar nicht gewusst haben, dass das falsch ist. Und man hat ja natürlich in der Rückbetrachtung wahrscheinlich, denkt man ja, was stimmt mit mir nicht, dass ich das gut fand? Ja? Gestreichelt zu werden, geküsst zu werden und so weiter. Bis das halt irgendwann kippt.
Und das hat ja das Böse gekippt nachher, ja. Das war so, dass ich also wirklich, ich habe dann meiner Mutter Sachen machen müssen, also die möchte ich jetzt ja nicht ausführen hier.
Nee, das sollten wir auch nicht.
Machen wir auch nicht, möchte ich auch nicht. Da soll der Hörer lieber vielleicht das Buch kaufen und lesen, ja, weil das ist einfach interessanter, weil das Geld kommt den Kindern zugute, erstmal. Aber das war so gewesen, dass ich mich wirklich geekelt habe, ja, und ich habe mir ein vollkommen falsches Bild von Frauen aufgebaut. Ich habe deswegen so weit, dass ich meine Mutter nachher nur noch gehasst habe. abgrundtief gehasst. Ich habe ihr alles am Hals gewünscht, was kommt. Sie hört den Tod. Ja, und bestimmte Sachen, sie hat immer so nach Ponz gerochen, so eine Creme, Ponz. Wenn ich diese Creme heute riechen würde, da krieg ich Hassgefühle. Mhm. Ja.
Sie haben diesen Hass auf 99,9% aller Frauen übertragen, die Ihnen in die Quere gekommen sind oder die das Pech hatten, Ihnen zu begegnen und Ihnen teilweise auch zu verfallen. Sie waren sehr attraktiv oder sind nach wie vor attraktiv, aber sind ein sehr reizvoller, verführerischer Spieler gewesen. Sie haben sich die Frauen erobert, rangeholt. Wir vertiefen das gleich in der zweiten Stunde. Jetzt erstmal, ja, ein Lied, das für diese Zeit steht, Haare, also die deutsche Version von Herr, der Soundtrack, wenn man so will, ihrer Nächte mit ihrer Mutter über viele Jahre. Dieses
Extrem,
Lied
ja.
Steht für eine Etappe dieses Rituals, das...
Ich wusste genau, wenn ein bestimmtes Lied sie angemacht hat, also auf dem Plattenspieler, wusste ich genau, was sie jetzt mit mir macht oder was sie von mir verlangt oder was ich machen musste.
Wir sehen einander hungrig in die Augen.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute Andreas Marquardt, eine ehemalige Rotlicht-Kiezgröße, ein ehemaliger Zuhälter, der heute geläutert ist, Kinder und Jugendliche in Selbstverteidigung und Kampfsport unterrichtet und sich bei vielen Benefizgelegenheiten einsetzt gegen den Missbrauch von Kindern aus einer eigenen Erfahrung heraus. Dies hier ist die zweite Stunde der Hörbar und die startet mit Dalida und Alain Delon in ihrem ja, Liebesgeschwurbel. Ne? Sie sagt, ja, große Worte. Und er überschüttet sie mit Versprechungen und all diesen Sachen, all diesem zuckrigen, klebrigen Kram, den sie ihm schon längst nicht mehr abnimmt.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots.
Dalida und Alain Delon, Parole, Parole, Worte, Worte, nichts als Worte. So, zurück in ihr Leben, zurück in die Einzimmerwohnung. Sie sind 15, 16? 16?
Ungefähr 15, 16,
ja. Ja.
Circa.
Hauptschulabschluss, eine Lehre angefangen als Maschinenbauer in Neukölln. Da kam Ihnen der Geruch in die Quere, der Geruch von irgendeinem Mittel.
Ja, Bohrmilch, warte mal, ja.
Was für ein Ding?
Bohrmilch, sagt man dazu. Das muss man dann immer reinkippen, wenn man bohrt, ja. Und das war ein Geruch,
okay.
Den konnte ich nicht haben, weil durch den Sport waren meine Magenklüfte schon alle ein bisschen zerschlagen und ich musste mich immer übergeben.
Mhm.
Und da habe ich aufgehört, musste ich aufhören.
Sie haben eine Lehre als Einzelhandelskaufmann angefangen in einem Neuköllner Kaufhaus und weil Sie ganz gut auf Leute trainiert waren, warum lachen Sie?
Naja, Quelle, ja, weil Neukölln, Karl-Marx-Straße.
Ach, Quelle kann man ja heutzutage noch sagen.
Kann man sagen,
absolut,
ja.
Absolut, zurück zu Quelle, genau. Wer bringt uns Quelle zurück? Sie waren ganz gut trainiert darin, auch Menschen zu beobachten. Das ist ja auch so eine Fähigkeit, die Kinder und Jugendliche, denen Schlimmes widerfährt. Das ist sozusagen, so ein kleiner Teil der Wiedergutmachung, wenn man so will, ne? dass die Sinne alle geschärft sind, dass die Antennen so ausgebildet sind, schon aus einem gewissen Selbsterhaltungstrieb heraus.
Extrem.
Sie konnten Leute gut beobachten und haben somit als eigentlicher Verkäufer die meisten Ladendiebe entdeckt und gestellt. Das
Richtig.
Sprach sich schnell herum und man bot ihnen einen Job an als Kaufhausdetektiv.
Ganz korrekt, ja. Das habe ich auch mehrere Jahre gemacht.
Mhm.
Ja, denn aber ein bisschen zu brutal. Ja, und dann hat die obere Geschäftsleitung gesagt, Herr Marquardt, ich glaube, wir müssen uns mal trennen. Jeder, den Sie stellen, der ist ja dann irgendwie mit blauen Flecken oder so.
Tot.
Ja, ja. Ja, naja, ich habe nicht lange gefackelt. Ne? Ich habe dann gefragt und dann meistens zugeschlagen, zugetreten oder so.
Ich dachte ja, dass Kampfsport dazu da ist, Aggressionen eigentlich in irgendeiner Weise zu kompensieren und zu kontrollieren. Ist das nicht auch so eine Art Ehrenkodex, den man vermittelt bekommt bei so asiatischen Kampfsportarten?
Das ist ein Ehrenkodex und das geht auch so weiter. Aber die Leute haben ja dann, wie gesagt, wenn man jemanden stellt oder jemand beschuldigt, der sagt, mitkommen, dann wollen die ja nicht mitkommen. Ne? Reißen sich weg oder wollen mich dann wegschubsen und dann der Andy oder ich habe mich nicht schubsen lassen. Ne? Und dann ging es zur Sache ganz schnell. Und dann sind die mal die ganze Rolltreppe rückwärts runtergeflogen. Und das war natürlich dann immer eine böse Geschichte für den anderen.
Ja, nee, klar. Gut. Oder nicht gut. Parallel dazu Parallel dazu haben Sie drei Freundinnen gehabt. Also nicht parallel zueinander, muss man auch sagen. Aber ich fasse die drei jetzt mal so zusammen, weil sie im Grunde nach demselben Schema abliefen. Ihre erste Freundin, sie waren verliebt, sie sind guter Dinge gewesen. Sie würden jetzt sagen, der süße Andi, die liebe Andi hat sich gefreut. Es lief alles tutti, alles super. Und dann irgendwann kam Mädchen 1, Frau 1 und sagte, was los, du drückst mich doch.
Ja, also meine Mutter hat also praktisch immer...
Sehen Sie? So, man fragt sich natürlich, wie konnte das passieren? Dreimal nacheinander. Also das heißt, ne, die erste hat ihnen sozusagen die Hölle heiß gemacht und gesagt, du betrügst mich doch, du gehst ja gar nicht zum Sport, du hast doch eine andere. So, Schluss, Ende, aus. Freundin 2, alles toll, genau derselbe Weg, Freundin 3 auch. Und sie sind nicht dahinter gekommen und in ihnen staute sich was auf. Sie haben gedacht, die Frauen haben alle einen Knall. Nach einer Zeit kommen die alle an und unterstellen mir irgendwas. Dabei habe ich doch gar nichts gemacht. Und ihr Hass und ihre Verachtung wuchs. Ich glaube, das ist deswegen wichtig, das nochmal so ein bisschen auf diese Art und Weise zu erzählen, weil sie ja gar nicht dahinter gekommen sind, was da hinter den Kulissen passierte. Was passierte denn?
Also es war so gewesen, dass die Frauen dann praktisch irgendwann nachmittags oder abends meine Wohnung verlassen haben, runtergegangen sind nach Hause und meine Mutter hat dann die Tür aufgemacht, unten in der zweiten Etage. Hat die gesagt, ach, du bist ja, wer bist du denn? Du bist ja, ich habe gehört, du bist die neue Freundin von meinem Sohn, von Andreas. Komm doch mal kurz rein, dass wir uns mal kennenlernen, ein paar Minuten nur und so. Und dann hat sie angefangen zu sagen, na, sag mal, du bist so eine Hübsche, warum bist du denn mit so einem Penner zusammen da oben? Und die haben dann gesagt, wieso? Naja, wenn du weggehst, kommt dann gleich nach 10 Minuten die nächste Frau hoch. Ja, der will euch dann nur benutzen, der benutzt euch dann, der spielt doch mit euch. Hast du da gar nicht nötig, du bist ja so eine charmante, süße, junge Frau. Den, also wenn ich dir an deine Stelle wäre, den würde ich sofort losen lassen. Weg. Und das haben die meistens dann gemacht. Und ich habe mich immer gewundert, warum die sich nicht mehr gemeldet haben. Oder partout nicht. Bis eines Tages jemand die Frau wieder getroffen habe und habe sie dann angesprochen, warum hast du denn nicht mehr gemeldet? Und hat sie gesagt, du weißt ganz genau warum. Du bist ja einer, der hat 6, 7 Frauen, hat deine Mutter gesagt. Und du musst dich jetzt von mir nicht verstellen. Also, und da habe ich gewusst, dass meine Mutter im Grunde genommen die Mädels, sagen wir mal, von mir fernhält, weghält. Mhm. Und da hat es wieder so einen Klick im Kopf gemacht, wie damals bei den 6-Jährigen. Mit dem Kampfsport, ihr sagt, na gut, wenn ihr das so wollt, ihr Frauen, ihr wollt meine Liebe gar nicht, ihr wollt meine Zuneigung nicht, ihr seid genauso wie meine Mutter, nur Dreck und Müll. Und so hat sich das Hassprogramm Frauen bei mir immer gefestigt, die stärkt. Da wollte ich gar keine Liebe mehr geben oder keine Zuneigung, sondern ich sage, okay, wenn ihr das so wollt, dann werde ich euch nur noch benutzen für meine Zwecke. Egal, eiskalt benutzen. Nehmen, benutzen, wegschmeißen, so ungefähr. Und so ging das Programm nach oben immer mehr, immer los, immer mehr.
Ich finde es interessant, also erschreckend, aber auch interessant, dass Sie so solche Schlüsse, so Entschlüsse fassen können und dann tatsächlich, Sie wissen ja noch gar nicht, ob Ihre Gefühle dahinterherkommen. Also das heißt, Sie oktroyieren sich das, Ausrufezeichen, und dann leben Sie so. Und auch wirklich, wenn man dem Buch Glauben schenken darf, extrem konsequent.
Jawohl, absolut. Absolut, ist so. Ganz knallhart und konsequent gehe ich meinen Weg durch. Egal, ob ich umfalle oder weitergehe. Das war schon immer so. Also so heute so, wenn ich mich für was entscheide, zieh's durch, egal was passiert. Ja, ich lasse keinen im Regen stehen, ich gehe einfach durch. Und wenn ich umfalle, falle ich um. Oder ich helfe. Meistens kann ich helfen. Hm. Das ist einfach so, dass sich bei mir so eingehämmert, von der Kindheit an. Ja, wenn ich mich für was entscheide, zieh's durch, bis zum bitteren Ende. Wenn ich sage, ich mache es, mache ich's. Wenn ich sage, ist so, dann ist es so. Egal, ob es richtig ist oder nicht. Entweder ich falle um oder es war in Ordnung und ich laufe den Weg geradeaus weiter.
Wir hören Barry Ryan. Zeit macht nur vor dem Teufel Halt. Da hatten Sie uns das Stichwort geschickt. Muss ich mal kurz gucken. Erster Kontakt zum Berliner Rotlicht. Lassen Sie es uns so machen, dass wir das Lied hören, sozusagen als Einstimmung, und dann
gerne
die Geschichte nachreichen. Ja, auch für uns macht die Zeit nicht Halt, leider. Andreas Marquardt ist heute hier zu Gast in der Hörbar. Dieses Lied, das wir gerade gehört haben, steht für den ersten Kontakt zum Rotlichtmilieu. Und da sind wir eigentlich auch chronologisch gerade, das passt gerade ganz gut. Ne? Sie sind sozusagen, Sie haben sich eine eigene Wohnung jetzt inzwischen in Tempelhof genommen.
Richtig.
Sind immer noch verhältnismäßig jung, verdienen schon eine ganze Masse Kohle, weil Sie tatsächlich in verschiedenen Läden als Detektiv beschäftigt sind und unterrichten parallel dazu eine Trainingsgruppe. Ich habe eben schon gesagt, der Hörer wird denken, Mensch, sie quatscht die ganze Zeit. Das Problem ist, dass ich schon irgendwo den Anspruch habe, natürlich möglichst viel von ihrem Leben hier unterzubringen, von dieser Biografie. Und Sie haben das gerade schon abgesegnet. Ne? Also wir müssen ja
kein
irgendwie
Problem
vorankommen. Wer das Ganze nochmal detaillierter nachlesen will, der soll das tun in dem Buch Härte. Mein Weg aus dem Teufelskreis der Gewalt erschien 2007 bei Ullstein. Als Taschenbuch erhältlich, kostet
8,95 €.
Und das Geld kommt tatsächlich den Kindern zugute, haben Sie
ja
gesagt. Ne?
Richtig, der und zwar komplett. Bis zu jeden Cent.
Ja, das ist gut. Sie unterrichten parallel dazu Kampfsport.
Richtig.
Und das ist in dem Fall tatsächlich auch eine Gruppe gewesen, in der es Rotlichtgrößen, Kiezgrößen gab, die eben tatsächlich auch selbst sich haben ausbilden lassen oder haben die einfach auf Leute gesetzt im Boxen, im Kämpfen?
Eine war so gewesen, also wie heute im Boxen ist, bestimmte Größen sitzen immer am Ring und so war es im Karate bei mir genauso, Vollkontakt. Die haben gesehen, praktisch, da ist ein junger Mann, der haut die alle um, ja, und haben dann gesetzt, sozusagen. Dann sind sie danach den Turnier zu mir gekommen und gesagt, Mensch Junge, du warst ja gut, hier komm, hast du mal 500 Mark, ja, du hast ja super gewonnen, ich habe einfach mal gewettet. Wir haben untereinander ein paar Kumpels, die haben gewettet und ich habe gewonnen. Ja, und willst du ein bisschen was abhaben? Hier sind die 500. Ja, du kannst mich ja mal besuchen kommen. Ich habe einen Laden da und da bist du ja ein dufter Typ. Ja, und wir sind eine ganze Menge. Du könntest praktisch uns unterrichten, sozusagen. Und dann bin ich da hingegangen, habe das kennengelernt, habe gesehen auf immer, aha, ein Etablissement, also ein Puff, ja, ein Bordell. Wie die mit ihren Frauen jungen, hat natürlich mir wieder gefallen. Da gesagt, na guck mal an, aha, die haben ja alle gut im Griff. Das hat mich also ein bisschen so fasziniert, diese ganze Aktion. Mhm. Ja, und dann natürlich habe ich das Geld auch gesehen. Ja, und so bin ich immer mehr da reingekommen. Da haben die gesagt, du kannst doch Geldeintreiber werden. Ja, hier, du, guck mal, du kriegst du 50% ab und so eine Sachen. Ich gesagt, was, 50%?
Kriegt man 50, wollte ich gerade sagen, dann werde ich auch Geld eintragen.
Damals, ja, ich glaube heute nicht mehr. Heute sieht es auch anders aus, aber kann ich auch keinem empfehlen. Aber zur damaligen Zeit war es so, hat man 50% gekriegt, ja, in den 70er, 80er Jahren sozusagen. Und dann, oder ich habe sie gekriegt, ich habe es einfach dann gefordert oder genommen. Und bei mir hat es auch all geklappt. Ich war sehr brutal im Geld eintreiben. Also ich habe wirklich eine 100% Trefferquote gehabt im Geldbesorgen, ja. Weil das war einfach so mein Ding. Ich habe gesagt, Geld ist Macht. Macht wollte ich haben.
Sie wollten Frauen, sie wollten Autos und sie wollten
Angst verbreiten.
Angst verbreiten, genau. Richtig. Sie waren und fühlten sich auch, glaube ich, ziemlich unverwundbar. Ja, das ist ja interessant, wenn man sich so fühlt, dass man das tatsächlich auch ausstrahlt, ne?
Ja, mein Therapeut hat damals gesagt, oder immer noch, ich hatte damals Allmachtsfantasien. Mhm. Mir kann gar keiner. Mhm. Das Wort Polizei kannte ich gar nicht. Ja, und Gott da oben, was mir irgendwas passieren könnte, hat ja keine Angst gehabt. Ich habe zur damaligen Zeit immer überlegt, wenn mal was passiert, habe ich genug damit zu tun, eine gute Figur hinzulegen. Halt, andere wäre mir scheißegal.
Was heißt, eine gute Figur hinzulegen? Nicht peinlich und würdevoll genug auszusehen bei einer etwaigen Verhaftung? Oder
zum
was
Beispiel,
könnte das
ja,
bedeuten?
So ungefähr, bei einer Verhaftung oder wenn mich irgendwas trifft, eine Kugel oder sonst was. Dass ich nicht rumrammel ja, oder irgendwas mache. Oder
dass brülle. Sie gerade umfallen.
Ja,
und
zum
nicht.
Beispiel.
Okay. Ja. Sie waren ja auch echt ein extrem eitler Typ, ne?
Ja, kann man so sagen.
Sie haben immer, so was Sie so in dem Buch beschreiben, immer schicke Hemden und dies und das. Und ja, Sie beschreiben eine gewisse Zuhältermode. Sie beschreiben auch eine gewisse Prostituierten-Hurenmode, die ja auch zu beobachten ist in dieser Stadt. Ja. Sie haben von Karl dem Großen gelernt, wie er mit Frauen umging und wie er abkassierte. Sie hatten dann tatsächlich ziemlich schnell diesen Erfolg als Eintreiber. Und dann kam, und dafür möchte ich Sie einfach... Jetzt kollidieren tatsächlich diese zwei Menschen, der mir hier gegenüber sitzt, ein sympathischer Kerl, der aus seinem Leben erzählt und den ich aber echt dafür bestrafen möchte, für das, was er gemacht hat, zum Beispiel mit der Kreditmasche. Erzählen Sie mal, warum sind Frauen denn nur so doof
gewesen? Naja, die sind ja nicht alle doof, da spielt ja viel eine Rolle, da spielt Zuneigung eine Rolle und... Ich war einfach skrupellos.
Sie haben sich die Schwachen ausgesucht.
Ja, auch, sicher. Ne? Ich habe mir wirklich ein bestimmtes Klientel ausgesucht von Frauen, die praktisch anfällig sind gegen bestimmte Sachen, ja, und alles mitnehmen oder so. Also nicht die starken Frauen, sondern wirklich die prächtig sind, die so feinfühlig sind, ja, so rühren mich nicht an, so ganz locker. Und die habe ich probiert dann zu greifen, ne? Und meistens mit ganz schäbigen Nummern, zum Beispiel mit so einer Kreditnummer, ja. Ob es heute geht, würde ich zu bezweifeln wagen. Das glaube ich nicht mehr. Aber zur damaligen Zeit hat das wirklich funktioniert. Und das Komische war, desto mehr ich die Macht habe oder auch desto mehr ich die Frauen praktisch an mich gezogen habe oder auch desto härter ich zu den Frauen war, desto mehr hat es geklappt.
Sie haben die unterdrückt. Sie hatten auch kein Unrechtsbewusstsein. Das haben Sie auch geschrieben. Sie haben die auch regelmäßig geschlagen. Das gehörte für Sie absolut dazu. Und das meine ich natürlich, wenn ich sage, wie doof sind denn die Frauen, meine ich natürlich nicht alle Frauen. Aber die Erfahrungen, die Sie gemacht haben, haben mir nicht unbedingt dazu geführt, dass Sie groß differenzieren mussten. Das heißt, Sie haben schon irgendwie gerochen, bei welchen Frauen es geht. Das hat Sie auch vielleicht manchmal gereizt, bestimmte Frauen zu brechen, kann ich mir vorstellen. Das ist Ihnen auch gelungen. Mhm. Und diese Kreditmasche lief nun wie ab?
Ja, es ist so, dass ich praktisch sage, Mensch, meine Süße, wir müssen uns doch praktisch zusammen was aufbauen. Was hältst du davon? Ich kann das nicht mehr, ich habe schon mal zu laufen. Wenn du einen kleinen Kredit aufnimmst und den bezahlen wir gemeinsam ab oder kämpft dir schnell dabei, ne? Und da die Frauen mich ja gemocht haben und ich die Frauen praktisch immer nur was vorgespielt habe, den Frauen, hat das auch funktioniert. Und wenn die dann praktisch den Kredit genommen haben, ich sage jetzt einfach mal von 6 oder 10.000 Mark, die haben die nicht so schnell zurückgehen können, habe ich gesagt, Mann, das dauert ja ewig, wir kommen ja aus der Scheiße gar nicht mehr raus. Was hältst du davon, wenn du nebenbei noch ein bisschen was machst, ein Bekannter hat einen Laden und da arbeiten auch mehrere Damen, die ich auch noch kenne von früher mal oder von Bekannten von mir oder guck dir das mal an. So funktionierte das. Und das Kuriose ist, es hat funktioniert.
Und man führt dann Frauen, die nie was mit Prostitution zu tun hatten, ja, die Hegel, Schlegel, Schopenhauer gelesen haben, führt man plötzlich in so ein Etablissement. Dann sehen die, wie zwei Menschen kopulieren und dass es dafür einen Fuffi gibt oder so. Und dann sagen die, du, Andreas, könnte ich mir auch vorstellen?
So ungefähr, ja. Oder man würde gesagt, Mensch, fandst du den nicht mal probieren? Ist doch nicht schlimm. Guck mal, jetzt machst du dein Geld da im Monat für, ich sag einfach mal, 1.000 D-Mark. Und hier könnten wir verdienen oder du verdienen bestimmt 3, 4, 5, 6, 7, 8.000 D-Mark. Wir könnten öfter wegfahren. Wir würden den Kredit schnell abbezahlen können. Wir könnten uns eine größere Wohnung nehmen, ein größeres Auto. Du könntest schöne Klamotten und Schmuck tragen. Und irgendwann hörst du auf, wenn du keine Lust mehr hast. Und das haben die mir geglaubt.
Die waren auch alle echt ganz schön verschossen in sie, ne? Sie haben ja. Tatsächlich, also das Geheimnis des Zuhälters, jedenfalls damals, war ja noch, du bist meine Einzige.
Richtig, absolut, ja.
Du bist die Frau, mit der ich leben möchte, mit der ich mir was aufbauen möchte. Und sie hatten ja verschiedene, wie es heißt, Stellplätze.
Das ist ja nun mal so, ne?
Ja. Wie viele Frauen liefen, standen oder schliefen denn parallel zueinander?
Also Durchschnitt kann man immer sagen, so, ich hatte immer durchschnittlich zwischen 4 und 5, 6 Damen und zu meiner besten Zeit 11 Damen.
Immerhin noch Damen. So, was hören wir jetzt? Wir hören jetzt Patrick Hernandez mit Born to be Alive. Das Stichwort dafür ist tatsächlich der dicke Mercedes mit einem der ersten Autotelefone, die es gab, ne?
So sieht's aus.
Sie genau. Auf dem Kuhdamm, richtig schön, dicke Hose, ne? Laut, schicki.
Kam schon gut rüber.
Okay.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute Andreas Marquardt und ich habe ihn für die letzte halbe Stunde Sing Kane mitgebracht mit New Name. Radio 1, die Hörbar Rust, zu Gast ist heute Andreas Marquardt. Es wird mir nicht gelingen, ihr Leben hier innerhalb dieser 2 Stunden tatsächlich bis zum Hier und Jetzt, bis zum Status Quo zu erzählen oder nachzubereiten gemeinsam mit Ihnen. Tatsächlich gibt es aber so ein paar Fragen, die ich gerne über das Gewerbe stellen würde. Sie sind ja letztendlich Profi oder Ex-Profi. Es wird sich wahrscheinlich ziemlich viel verändert haben. In Ihrem Buch schreiben Sie schon darüber, dass durch den Mauerfall schon bestimmte Dinge sich geändert haben. Also vor dem Mauerfall war es offenbar so, dass es klar war, dass Huren niemanden auf den Mund küssen und Kondome waren in der Regel Pflicht.
Immer.
Immer? Immer. Wirklich immer? Immer? Nicht gegen Aufpreis, dann immer. Doch ohne?
Immer.
Ach,
immer.
Nur in Berlin oder überall?
Ich denke überall, aber in Berlin kann ich nur sagen 100% Berlin, 100% immer. Weil wenn nicht rausgekommen wäre, dass irgendeine Frau ohne, also praktisch die mit einem Jungen zusammen ist, also jungen Zuhälter, also sagen wir mal so, und die macht ohne Gummi, dann gab es ganz böse Stress.
Weil in der Regel die Zuhälter selbst ja auch mit diesen Frauen verkehrt haben und dann sozusagen Dreck, Schmutz, so in der Art, sie nicken. Okay, ungefähr, das muss ich übersetzen. Aha, das heißt, Frauen haben dann also nicht nur oral, sondern auch vaginal oder wie auch immer mit so Fallen gearbeitet, sodass der Freier denkt, es ist ohne Gummi. Ist das so? Sie lachen,
ja,
so ungefähr. Sie müssen mir helfen.
Das ist so. Es gibt jetzt so, Fallen, wie man nun die Hand festhält oder wie man praktisch den Genitalbereich des Mannes festhält, um nicht ganz da so reinzukommen und so eine Sachen halt. Ja, gibt es. Oder mit zum Beispiel Französisch. Dieses Wort ja für Oralverkehr, dass man da eben anders arbeitet, dass der Mund fast sich ja nicht dran ist. Also ungefähr, gibt es wirklich, ja. Bloß wenn natürlich der Freier oder der Gast das mitgekriegt hat, kann es natürlich auch Ärger für die Frau geben. Ja? Kann auch sein. Deswegen waren auch immer bestimmte Leute da auf der Straße zugegen, die dann einspringen konnten. Jedenfalls bei mir war es so.
Sie haben jetzt gerade damit den Beruf des Zuhälters legitimiert, das ist richtig. Sozusagen für Ordnung zu sorgen, dann als Sicherheit, als Absicherung.
Sollte schon jemand da sein, ja, auf jeden Fall, immer. Ist egal, was passiert. Das sollte ich machen. Auch sie ist schon allein, dass die Frauen sich sicher fühlen.
In diesem ganzen Scheiß, ja. Haben Sie denn jemals auch eine Zuhälterin kennengelernt?
Einmal.
Ach, warum gibt es so wenige davon?
Tja, also ich würde sagen, heute ist es so, die meisten sind Lesben, wenn überhaupt. Ja.
Macht ja nichts, ja.
Nein, gar kein Thema, aber wie gesagt, und ich sage mal, heutzutage kann man auch nicht mehr so viel Geld damit verdienen. Ja, wird es nicht mehr.
Ach,
so
und das glauben Sie, ist die Begründung, warum so wenig.
Denke ich mal, weil die meisten wollen ja auch Geld damit verdienen. Also ich denke mal, dass das da wirklich eine große Rolle mitspielt.
Aber dann gäbe es ja auch mehr Frauen in DAX-Unternehmen. Also weil Frauen wollen ja auch Geld verdienen, wissen wir. Sie machen dafür ja sogar die unglaublichsten Dinge. Wie hat sich denn diese Zuhälterin, die Sie kennengelernt haben, wie hat die sich gemacht? Also
schlecht.
Ja?
Ja, sie hat es nicht so konsequent durchgezogen und hat nicht hingehauen, was sie da vorher gemacht hat.
Also man muss schon auch schlagen, man muss schon auch hart sein, ja, in diesem Business.
Also auf jeden Fall, früher war es so. Ja. Heute wird geschossen und gemacht und getan, indem die Mauer auf ist. Die ganzen Ostblock-Staaten strömen hier nach Europa und machen und tun, weil es ist ja immer noch umkämpfter Markt. Vielleicht nicht mehr so interessant wie damals, aber es ist immer noch umkämpft genug. Und heute ist, früher hat man jemanden mit der Faust ins Gesicht geschlagen, war okay, heute nehmen sie gleich, müssen sie Kanone nehmen und um ihr Recht kämpfen sozusagen oder wird geschossen. Das alles ist, und das Geld ist auch nicht mehr so, wie es früher war. Also das lohnt sich nicht mehr, meiner Meinung nach. Und das ist auch scheiße eigentlich. Das ist einfach Mist, weil früher haben teilweise auch die Frauen teilweise freiwillig gearbeitet. Heute, wenn sie unter so eine Ostblock-Gang kommen, wird das ganz brutal gemacht, mit Drohungen, mit allem drum und dran. Also schlimm, Katastrophe.
Ja, ich bin da nicht in der Lage zu unterscheiden, ob das eine besser ist als das andere. Aber tatsächlich fällt mir auf, ich wohne in Schöneberg. Hm. Dort gibt es verschiedene Straßen, offener Strich. Ich bin schon ziemlich genervt davon, dass es so offensiv abgeht und so aggressiv. Hm. Ich bin sehr unentschlossen, was die Prostitution an sich angeht. Für mich ist das ein Rätsel, muss ich einfach wirklich sagen, auch wenn ich klinge wie so ein Einzeller, unreflektiert. Für mich ist es wirklich ein Rätsel, dass Typen es gut finden und dass Frauen es machen. Aber anyway, älteste Gewerbe der Welt, bla bla. Gut, nur diese Art der Konfrontation, der man auch als Frau oder auch als Familie, die dort wohnt, in Wohngebieten schlecht aus dem Weg gehen kann, das ist too much. Und ich habe auch das Gefühl, die Frauen sind teilweise wirklich in Notsituationen. Ne? Das ist also wirklich sichtbar.
Ist so.
Sind es irgendwelche Junkies, sind es Frauen, die vier Wörter Deutsch sprechen. Das orale Repertoire und das war's dann. Und da stimmt irgendwas nicht. Und da frage ich mich eben auch, ob das durch die Politik genug kontrolliert wird. Also ja, man soll nicht immer nach Kontrolle schreien, aber in dem Fall sind auch teilweise, es sind wirklich auch junge Mädchen dabei. Und ich habe das Gefühl, dass die juristischen Mittel vor der Mafia, der jeweiligen Mafia, wirklich kneifen und in die Knie gehen.
Ist so, ist definitiv so. Kann ich 100% bejahen. Weil ich bin auch der Meinung, wenn eine Frau das machen möchte und die Möglichkeit hat, jederzeit auszusteigen, wenn sie freiwillig das macht, soll sie das machen. Weil bevor die in Anführungszeichen bestimmten Männergruppen sich Kinder greifen oder Jugendliche greifen und da ihr Geschäft verrichten wollen, meistens mit Brutalität, dann sollen sie lieber zu einer Frau geben, die das beruflich macht, ihr Obolus dahin legen, sich da abfertigen lassen sozusagen und dann nach Hause gehen. Aber sofern eine Frau gezwungen wird, das zu machen oder nicht mehr über ihr eigenen Willen sagen kann, ich will jetzt aufhören, es wird einfach scheiße.
Ja, so reden Sie heute. Damals war es auch nicht ganz so leicht. Also wenn es damals eine Frau gab, eine von den 5 bis 11, je nachdem, die sich verabschieden wollten, da waren sie natürlich auch nicht einverstanden. Also die wurde dann auch nochmal auf Spur gebracht, auch handgreiflich. Oder aber man musste dann, das war offenbar branchenüblich, eine gewisse Ablöse zahlen, ja?
Korrekt, ja.
Wie hoch war die?
Kommt darauf an, wie die Frau gearbeitet hat oder wie nett man zu der Frau ist, sozusagen. Also ich denke mal so zwischen 5 und 20.000 Mark.
Wie viele Frauen haben das geschafft, die Sie vielleicht auch überhaupt kannten? Die müssen jetzt nicht alle für Sie gelaufen sein.
Die ausgestiegen sind?
Die es geschafft haben.
Ich würde sagen 30%.
Ach, ja. Doch so viele?
Ja, ja.
Oh, das ist ja erfreulich.
Ja, 30%. Doch.
Und ist es schon vorgekommen, dass sie den Frauen von früher begegnet sind? Mich würde natürlich interessieren, ob die es hinkriegen, ihr Leben in Anführungsstrichen ganz normal weiterzuführen, was auch immer ein normales Leben ist. Und ich will auch nicht sagen, dass jede Frau traumatisiert sein muss von dem, was ihr da passiert ist. Wie Sie schon sagen, es gibt durchaus auch Huren, die in Eigenregie arbeiten. Aber ich glaube natürlich auch, dass diese Art von Leben Spuren auf der Seele hinterlässt. Haben Sie...
Das kommt darauf an, wie die Frau gestrickt ist. Es kommt immer auf die Person einzeln an. Aber meine Frauen oder meine Damen, die für mich damals gearbeitet haben, die habe ich nicht mehr wieder getroffen. Die waren, glaube ich, zufrieden zur damaligen Zeit, wo ich inhaftiert wurde, Ende 94, dass die von mir wegkamen. Ganz schnell, mit wehenden Fahnen. Weil ich war wirklich ein sehr brutaler Mensch, sehr ein harter Mensch. Ich bin über Leichen gegangen, was mir auch heute wehtut, richtig wehtut, weil ich auch nicht mehr gut machen kann. Aber ich würde mich heute wirklich mit einer Frau hinsetzen, würde ihr erklären vielleicht warum. Ich will nicht sagen, dass es eine Rechtfertigung ist, aber es ist einfach eine Erklärung, warum das so passiert ist und dass es mir wahnsinnig leid tut. Und ich wünsche wirklich allen meinen Frauen, die für mich gelaufen sind, wenn man das mal so sagen darf, dass sie wirklich ein gutes Leben heute führen, ruhiges Leben führen, vielleicht einen netten Mann kennengelernt haben, ja, eine Familie gegründet haben mit netten Kindern. Also das wünsche ich ihnen wirklich von ganzem Herzen.
Das ist ein Stichwort. Ich hoffe, dass es Ihnen nicht einen zu großen Stich versetzt, wenn ich Sie das frage. Aber dadurch, dass Sie ja mit den Frauen auch sexuelle Beziehungen hatten, es sind natürlich auch Kinder gezeugt worden. Und Kinder wurden in der Regel abgetrieben. Das war ganz klar. Kinder wurden abgetrieben. Denken Sie manchmal an Kinder, die Sie eventuell gezeugt hätten oder haben?
Wenn Sie mich so direkt fragen, muss ich sagen, nein. Weil ich weiß zum Beispiel, dass ich mit den Damen keine Kinder habe. 100% weiß ich das.
Gut, aber unter Umständen auch deswegen, weil die ja abgetrieben wurden, weil es ja klar war. So,
also bei mir hat keine Frau abgetrieben.
Okay.
Keine. Definitiv nicht. Mit 100% der Sicherheit weiß ich es. Nicht nur Vermutung, sondern ich weiß es, es ist nicht passiert.
Das wäre Ihre Achillesferse gewesen. Da das hätte wäre man
Katastrophe.
Sie ja.
Ja. Genau.
Irgendwann tauchte Gott sei Dank Marion in Ihrem Leben auf.
Richtig.
Also, wäre ich damals eine Freundin von Marion gewesen, würde ich jetzt nicht das Wort Gott sei Dank nehmen in dem Zusammenhang, sondern hätte auch wahrscheinlich gesagt, wie ihre Freundinnen damals, lauf, der ist nicht gut, ist ein fieser Typ, ist ein Zuhälter, ist ein Arsch, weg. Marion war süße 16 oder 17?
Ja, 16, 17.
Lebte noch bei ihren Eltern? Haben Sie sich in einer Diskothek kennengelernt oder wo?
Im Schwimmbad eigentlich.
Im Schwimmbad.
Hübsche, kleine, niedliche, süße Frau, große Oberweite, sehr hübsche Gesicht. Und da hat gesagt, Mensch, das wäre ja was gewesen. Das ist ja ein Sechser im Lotto, die Frau. Die war an meiner Stelle so und neben mir, das wär's.
Ab wann war denn eigentlich ein Mädchen für Sie eine Frau? So 16, kommt das so hin?
Nee, auf keinen Fall. Also,
sie sah älter aus, als sie war.
Sie sah älter aus, ja. War eine Kindfrau sozusagen, so ein bisschen. Sie sah aus damals schon mit 16, würde ich sagen, so wie 18, 19, ja. Und eine richtige Frau, ja, schwer zu sagen. Ich sage einfach mal eine Frau so ab 20 vielleicht.
Marion war ja auch ziemlich verknallt in Sie.
Extrem. Extrem, die ist mir hinterhergerannt, im Winter hat das Auto gesehen und das, also da gibt es Episoden, das steht auch im Buch, das ist also Wahnsinn, was da also passiert ist. Also heute, mir tut es eigentlich leid, dass es so war und dass es so lange gedauert hat, aber ich konnte ja auch nie ich habe sie ja von vornherein auch sehr gemocht und gleich sehr lieb gehabt, weil ich wusste ja zum Beispiel, sie hat mir sehr vertraut und ich wusste, dass sie zum Beispiel auch ein Missbrauchsopfer ist. Aber ich konnte ihr das nicht sagen, dass ich eins bin. Ja, ich wusste genau, was da passiert ist. In ihrer Familie. Aber ich konnte ihr nicht sagen, was mir passiert ist. Ich konnte es nicht.
Weil
sie? Ich hatte Angst, dass sie denn von mir weggeht oder wegrennt sogar. Dass sie vielleicht nicht mehr den harten Andy sieht, sondern eben den ganz normalen. Ja, aber heute ist es ja so, dass ich sehe, oder wir sind ja nun sehr lange zusammen, über 30 Jahre, dass sie gesagt hat, sie wäre nie von mir weggegangen. Nie. Sie hat immer gehofft, dass ich nicht so hart bin, wie ich da tue. Ja.
Sie hat was in Ihnen gesehen und das hat sie entgegen allen Tatsachen, die ihr so passiert sind auch, entgegen allen Fakten, hat sie nicht losgelassen. Nee, das heißt also, heute leben Sie zusammen, seit 30 Jahren schon?
Wir sind jetzt ja seit 33 Jahren zusammen, jawohl. Wir leben zusammen seit Jahrzehnten jetzt, seitdem ich aus dem Knast raus bin, extrem, also 2003. Und vorher waren wir auch schon zusammen, aber da haben wir nicht zusammen gelebt, so, aber wir waren zusammen. Und sie hat heute, sie sagt immer, sie hat heute den Mann bekommen oder sie hat den Mann bekommen, den sie schon immer praktisch wollte. Lieb, normal, einfühlsam, korrekt.
Ich halte Sie für einen Pedanten. Sie haben damals jeden einzelnen Schein, den Sie verdient haben und sei es über Bande, gebügelt und zwischen zwei Eisenplatten in einen Karton gesteckt. Und ich glaube, Sie müssen selbst lachen und den Kopf
schütteln. Ja, stimmt schon, ja.
Naja, ich versuche mir vorzustellen, wie es ist, mit Ihnen zu leben. Sie sind wahrscheinlich immer, sind Sie ein Pedant?
Na, jetzt nicht mehr so extrem. Aber früher war das schon so, dass mein Großvater, der so den Pullover zu Pullover, Farbe zu Farbe, Hemd zu Hemd, und da musste alles sitzen, gebügelt sein und so. Ich habe es auch selbst gemacht. Ich habe das nicht machen lassen.
Und wie ist es heute? Bügeln Sie selbst?
Ich bügele es auch selber, sie bügelt auch. Aber ich bin heute nicht mehr so extrem pedantisch, wie Sie gerade gesagt haben, wie früher. Also heute ist alles locker. Da liegt auch mal was da, ein Fusselchen, oder da liegt auch mal mehr als ein Pullover im Schrank, der zerknickt ist oder. Und da kann ein Hemd auch mal ein bisschen paar Falten haben. Kein Problem.
Damit können Sie leben.
Ja, auf jeden Fall.
Diese Geschichte mit Marion, mit der süßen 16-, 17-Jährigen, geht so weiter, dass zwischen Ihnen was entsteht. Und es wäre jetzt aber leider zu romantisch zu glauben, dass Marion diejenige war, die sie sozusagen gleich auf die richtige Seite des Lebens gezogen hätte, sondern auch Marion hat dann für sie gearbeitet.
Ja, ungefähr 10 Jahre lang. Leider 10 Jahre lang. Würde ich heute so sagen.
Das leider würden Sie heute so sagen?
Ja, absolut, ja. Weil es mir leid tut, weil es hat sie eigentlich nicht verdient. Aber für sie war das auch ganz, ganz normal. Sie wollte ein Leben an meiner Seite haben und sie hat gewusst, das kann sie nur so machen, indem sie praktisch auch auf der Straße steht, beziehungsweise anschafft.
Hat sie denn die ganze Zeit geglaubt, sie ist auch die Einzige?
Ja, ja. Leider ja.
Ja. Irgendwann kam es zum Knall. Und wahrscheinlich war das für sie die Erlösung, weil sonst, tja, ich weiß gar nicht, wo sie heute wären. Vielleicht wären sie schon erschossen worden. Vielleicht hätten sie sich auch selbst erschossen. Ich weiß
Definitiv.
Es nicht. Aber sie sind von einer Frau, die sie im Buch Hannah nennen und die heute unter anderer Identität irgendwo in Deutschland lebt. Auch eine Liebesgeschichte, oder zumindest dachte sie das, hat eine gewisse Art von Nähe und Konstanz gesucht bei ihnen. Sie haben sich eingeengt gefühlt. Irgendwann fühlten sie sich an ihre Mutter erinnert, weil so viele Forderungen kamen. Dann sind sie ausgetickt.
Richtig.
Jochbeinbruch.
Leider ja. Wirklich leider ja.
Und dann?
Dann hat sie mich angezeigt.
Wie gut, wie lange das gedauert hat, bis sie mal angezeigt wurden.
Ja, also so heute würde ich sagen, ich verstehe das sowieso nicht, wenn man überlegt, dass ich eine sehr lange Polizeiakte habe und dass ich nicht vorher in den Knast gegangen bin, das ist mir unbegreiflich, wirklich. Vielleicht wird mein Leben noch anders gelaufen, ich weiß es nicht, aber ich kann es mir vorstellen. Aber das hat so lange gedauert, es ist unnormal, normalerweise. Ich habe so viel Glück gehabt, dass ich heute schon sage, das hat vielleicht nicht mehr mit Glück zu tun, das ist irgendwas anderes, was da oben ist, was da die Hand über mich gehalten hat oder so. Ja, aber eigentlich muss ich heute sagen, ist es passiert, dass ich in den Knast gekommen bin, dass ich da anders angefangen habe zu denken, dass ich eine Therapie gemacht habe, dass ich gesagt habe, ich gehe nicht mehr in den Knast, ich muss hier raus, ich will hier nicht verrecken. Und dass mich eine Frau wirklich angezeigt hat, weil es ist nie zu spät, egal wie alt man ist, ist meine Meinung. Und sonst wäre irgendwas Böse passiert. Also ich könnte bestimmt einen Menschen mal umgebracht oder ich wäre umgebracht worden, 100%ig. 100%. Bin ich voll überzeugt.
Sie werden vor allen Dingen niemals in die Nähe eines Therapeuten kommen. Also vielleicht zufällig mal im Fahrstuhl. Aber hätte man Ihnen damals gesagt, Herr Marquardt, was halten Sie denn mal von einer Therapie?
Ach.
Nie im Leben, oder? Ich meine, Sie hätten sich so gedemütigt gefühlt, dass...
Wäre nicht gekommen, so ein Wort, Therapeut, dass ich mich da auf der Couch lege sozusagen, dann nee, geht nicht, also gar nicht.
Was da passiert ist ja im Grunde, also ich glaube, dass diese Hemmschwellen sich in den letzten Jahren mehr und mehr abgebaut haben, sowieso schon, aber nach wie vor gibt es ja viele Menschen, die glauben, sie können das mit sich, was auch immer es ist, welches Problem auch immer sie haben, mit sich lösen oder im Gespräch mit Freunden. Diesen Zahn kann man ruhig ziehen, ne?
Geht nicht. Das geht wirklich nicht. Also eine Therapie ist ja nicht so, das sind ja nur Vorschläge. Man redet ja über sein Leben und man kriegt ja nicht gesagt, du musst das und das machen, sondern das ist einfach nur auf einer Vertrauensbasis. Ja, man muss ja ein Feeling haben für die Menschen gegenüber. Man muss auch bereit sein, vielleicht mal einen Spiegel vor sich zu halten und sagen, Mensch, du bist ja doch nicht der große Mann, die große Kanone oder die harte Sau, die du da jahrelang vorspielst oder deiner Freundin oder Partnerin vorgespielt hast, sondern einfach mal sehen, du bist ein normaler Mensch. Und wenn man bereit ist, sich zu ändern, dann kann man das auch schaffen. Natürlich auch nur mit helfenden Händen, ist klar. Für mich war es Glück, dass meine Partnerin praktisch an meiner Seite geblieben ist, die gesagt hat, mach, ich stehe zu dir, egal was passiert, versuch es. Und wir haben ja immer offen sehr gesprochen, anfangs nicht so sehr, aber dann später, also im Knast immer mehr. Und dass ich Herrn Lemke kennengelernt habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
Diese den, Therapeuten Menschen, im Knast tatsächlich.
Richtig. Ne, und das ist ganz wichtig für mich gewesen, sonst hätte ich es nicht geschafft. Ohne diese beiden Personen hätte ich es nicht geschafft, mich alleine zu ändern. Ging nicht.
So, dann rühren wir jetzt mal ein bisschen die Werbetrommel nochmal kurz für Ihr Buch, da ja die Erlöse zu 100% tatsächlich Kindern und Jugendlichen zugutekommen. Andreas Marquardt mit Jürgen Lemke, Härte. Ein Taschenbuch erschienen bei Ullstein, Mein Weg aus dem Teufelskreis der Gewalt. Ja, ich habe mich durchgekämpft und es hat mir für die Vorbereitung dieser Sendung sehr geholfen. Sie sehen hier am Rand überall Fragezeichen, rot unterstrichen, dick unterstrichen. Das muss er vorlesen, hier muss ich fragen. Das können Sie alles zu Hause nochmal in Ruhe nachlesen. Wir können aber auch die Trommel rühren, wenn Sie möchten, für Ihre Sportschule. Wollen Sie kurz sagen, wo die ist und wie die heißt?
Ja, die heißt Sportschule GIM 80, ist in Berlin-Neukölln, in der Lahnstraße 52 und wir sind so ausgestattet, wir machen auch Fitness und für Jugendliche, Kinder und auch Erwachsene. Und ich mache also sehr, sehr viel Kinderarbeit. Ja, ich hole Kinder von der Straße, gehe mit denen in Schulen, ich mache Schularbeit, beziehungsweise nicht jetzt die Hausaufgaben.
Also Vorträge wahrscheinlich,
ne? Richtig, ja. Genau. Ja, über Prävention, warum es, also ja, gegen Gewalt, dass Gewalt keine Lösung ist. Und dann gehe ich mit denen also auch raus, mache praktisch Schulungen auf der Straße, wie sie sich zu verhalten haben, wenn jemand an sie anspricht, was man brüllen soll zum Beispiel oder reiben, nicht immer Hilfe, Hilfe, das hören wir auf jedem Spielplatz.
Feuer.
Feuer, genau, Feuer. Mhm. Feuer schreiben, weil da sind wir Erwachsene sensibilisiert. Wir hören das Wort Feuer und gucken. Und oder Hilfe sich bringen oder Hilfe holen beim anderen Passanten. Ja, helfen Sie mir bitte, der Mann will was von mir oder irgendwo so in der Art. Ja, und das klappt wunderbar. Und dann, wie gesagt, durch den Sport. Das ist natürlich, Sport macht ein bisschen freier, beruhigt. Ja, und das ist also schön, das ist einfach schön. Wir haben Kinder ab 3 Jahre bei uns, ja, und das läuft. Das läuft wunderbar, auch mit Jugendlichen. Denn auch, ich mache ja auch praktisch Sport mit reiferen Herren und Damen, also so ab 50, 60 für Selbstverteidigung. Ja, ich bin der Meinung zum Beispiel auch, ein älterer Mann oder eine ältere Frau hat das Recht, gerade über den Damm zu gehen und nicht gebückt, weil läuft jemand neben mir, schubst er mich jetzt oder, ne? Und die sollen keine Opfer werden, die sollen sich verteidigen können. Ja, sie sollen kein Opfer werden, das ist ganz wichtig in der heutigen Gesellschaft bei uns. Und so arbeite ich. Und das macht mir und meiner Partnerin Marion macht das sehr großen Spaß. Wir sind jeden Tag 12 Stunden da. Und danach fahren wir kaputt und wie sagt er, mit glücklichen Augen nach Hause, ja.
Und wir hatten uns vorgenommen, als Abschiedsworte sozusagen für diese Sendung, Sie haben vorhin selbst von so schützenden Händen gesprochen, die vielleicht so irgendwie über Ihnen sind. Keine Ahnung, ob es Gott ist oder nur sein Stellvertreter auf Erden, aber Sie sind beim Papst eingeladen.
Richtig, ja. Also das war für mich eine ganz kuriose Nummer. Eine Ordensschwester hat mir erzählt, dass der Papst möchte, hat ungefähr 50 Leute aus Deutschland eingeladen, die früher mal böse waren, irgendwie auch immer, und sich heute sozial oder mit irgendwas Gutes engagieren. Und sie hat von mir erzählt, dass ich also so und so war, Buch geschrieben habe, gemacht habe, herzkrank bin, sehr schwer herzkrank, aber egal, dass ich mich so opfer für die Kinder und. Und daraufhin hat er gesagt, diesen Mann möchte ich kennenlernen. Und er hat mich und meine Partnerin Marion eingeladen. Wir sind also am 18. Dezember eingeladen worden zum Vatikan. Und am 20., so Gott will, um 12 Uhr treffe ich den Papst persönlich mit Marion zusammen. Ja. Und das macht uns beide sehr glücklich, sehr froh. Ich finde das schon sensationell, dass ich das geschafft habe. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn.
Okay, gut. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei und noch viel Zeit, um sehr viel Gutes zu tun.
Dankeschön.
Fürs Karma-Konto. Und ja, danke, dass Sie hier waren und so erzählt haben. Und mit ein bisschen Glück schlafen Sie heute Nacht, ja. Doch.
Ich werde es versuchen. Dankeschön.
So, und wie ich vorhin in der Sendung schon erwähnt habe, Rosa von Praunheim hat die Geschichte von Andreas Marquardt verfilmt unter dem Titel Härte. Das ist Fiction und zwischendurch auch Interviewsequenzen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, Sie nicken.
Korrekt.
Der Film, wenn wir Glück haben, wird er auf der Berlinale gezeigt, auch unter dem Titel Härte, damit Sie das Ganze einordnen können. Und Sie werden gespielt von dem wunderbaren Hanno Koffler.
Korrekt. Ein guter Freund von mir geworden jetzt.
Super Typ. Wir beenden diese Sendung mit Josephine, ein Song, den Sie Marion widmen, Chris Rea. Ja, alles Gute, schönen Sonntag für Sie. Tschüss.
Radio 1. Hörbar Rust.